Ich freue mich, dass ich wieder bei euch sein darf, wenn auch nicht geplant, aber das ergab sich dann am Montag ganz kurzfristig im Gespräch mit Eva. Sie lässt aber ganz herzlich grüßen. Und ich habe noch Grüße mitgebracht von Jasmin und Matthias. Die waren im Zentrum jetzt die Woche und haben mir ihre Gebetskarten mitgegeben für euch. Die liegen auf dem Flügel. Wenn ihr mögt, dürft ihr gerne euch die Gebetskarten von den beiden schon mal mitnehmen. Ich habe euch heute einen meiner Lieblingspsalmen mitgebracht. Den Psalm 57. Und den möchte ich zu Anfang der Predigt lesen. Psalm 57. Dem Chorleiter, nach der Melodie, verdirbt nicht. Ein Gedicht von David, als er vor Saul in die Höhle floh. Sei mir gnädig, Gott, schenk mir dein Erbarmen, denn ich flüchte mich zu dir. Im Schatten deiner Flügel berge ich mich, bis das Verderben vorbei ist. Ich rufe zu Gott, dem Höchsten, zu Gott, der meine Sache führt. Er schicke mir Hilfe vom Himmel, denn meine Verfolger haben mich verhöhnt. Gott, sende seine Gnade und Wahrheit zu mir. Mir ist, als wäre ich von Löwen umringt, die gierig auf Menschenfleisch sind. Ihre Zähne sind Spieße und Pfeile, ihre Zunge ist ein geschliffenes Schwert. Zeig deine Hoheit am Himmel, Gott, deine Herrlichkeit über der Erde. Meine Füße hatten sie ein Netz gelegt, denn sie wollten mich beugen. Sie hatten mir eine Grube gegraben und fielen selber hinein. Gott, mein Herz ist nun fest und bereit. Ich will singen und spiele dazu. Wach auf, meine Seele, wach auf, Zither, wacht auf, Harfe und Psalter. Ich will das Morgenrot wecken. Ich will dich preisen, Herr, unter den Völkern, dir vor den Nationen Lob singen. Denn deine Gnade reicht bis zum Himmel hinauf und deine Wahrheit so weit wie die Wolken nur ziehen. Zeig deine Hoheit am Himmel, Gott, und deine Herrlichkeit über der Erde. Wir haben schon im ersten Vers gehört, es ist ein Psalm von David, als er in die Höhle floh. Was ist passiert? David war als junger Mann an den Königshof gekommen, quasi als Hofmusikant, um auf der Harfe zu spielen und Saul zu besänftigen. Und das ging eine ganze Weile gut. David machte sich am Königshof und dann kriegte er so mehrere Aufgaben und er musste dann auch in den Krieg ziehen als Heerführer. Und das Volk, das war immer begeisterter von dem, was David machte. Und David hatte Erfolg, David hatte gehorsame Männer und es entwickelte sich so eine Eifersucht zwischen Saul und David. Weil der König Saul, der fand es nicht so toll, dass da so ein junger, aufstrebender Feldherr ist, der die Gunst des Volkes hatte, der beliebt war, der so ein richtiger Rockstar war für das Volk und nicht mehr er der König. Und Saul beschloss, David umzubringen. Es gibt dann so ein paar Geschichten, wo sich das ein bisschen mehr zeigt, aber so letztendlich entscheidet sich das dann an einer Geschichte auf dem Feld, wo Jonathan, der Sohn des Königs, nochmal seinen Vater fragt, wie sieht es denn jetzt aus? Darf David zurückkommen oder nicht? Und Saul sagt ihm mehr oder weniger, nein, David wird sterben, wenn er kommt. Und dann hatten die beiden, Jonathan und David, so ein geheimes Zeichen ausgearbeitet, wenn der Jonathan den Speer warf und sagte, hey, wenn er richtig weit fliegt und richtig weit weg ist, dann musst du ganz weit weglaufen. Und das musste David dann. Er lief weg. Er floh vor Saul. Er machte zwischendurch ein paar Zwischenstopps, unter anderem bei den Philistern. Die liefen alle aber auch nicht so gut. Und jetzt sitzt er in einer Höhle. Für die, die geografisch interessiert sind, das ist das Bergland von Adulam. Das liegt so 250 Kilometer, ich glaube, westlich von Jerusalem. Und das ist so eine Felswüste mit vielen Höhlen. Und dort hat David sich jetzt versteckt. Und über die Zeit stießen andere Männer zu ihm, Vagabunde, Landstreicher, aber auch Leute, die auf seiner Seite waren, ehemalige Kameraden. Und die sammelten sich da jetzt zusammen in der Höhle und saßen dort. Und er saß da fest. David in der Höhle, ein paar raue Männer um ihn herum, Und nichts mehr zu spüren davon, dass ihm einst so ein Prophet namens Samuel gesagt hatte, du wirst mal König über Israel sein. Es lief doch eigentlich alles so gut. Die Karriere am Hof lief so gut. Seine Freundschaft zum Prinzen, zum Jonathan, war auch recht gut. Und jetzt sowas. Er landet in einer Höhle irgendwo in der Wüste. Ich habe gelesen, dass es in diesem Umfeld viele so Sandstürme gab, wo aber dann so Kieselsteine durch die Gegend geflogen sind. Ich kann es nicht so genau beschreiben, aber das ist so eine Steinwüste mit so ganz feinem Kies. Und wenn da draußen so richtig Sturm war in der Wüste und so Sandstürme kamen, dann bliebst du besser in der Höhle, weil sonst gab es so ein gratis Peeling mit einem Hochdruckreiniger. So stelle ich mir das vor. Ich kenne das nur von der Nordsee, wenn dir der Sand so ins Gesicht weht, das tut schon weh. Und das muss um einiges heftiger gewesen sein. Und in dieser Situation ist er. Er hat sich zurückgezogen und alles prasselt auf ihn ein. Und ich weiß nicht, ob du das kennst heute Morgen, dass du diese Situation kennst. Es lief doch eigentlich alles gut. Die Karriere lief doch gut. Die Freundschaften waren in Ordnung. Und dann auf einmal kippt die Stimmung und du musst aus dieser Situation raus, verlierst vielleicht den Job, verlierst vielleicht die Freundschaft und du sitzt so allein in einer Höhle, draußen stürmt es, der Umgangston von deiner Familie ist vielleicht rauer geworden und du weißt nicht so richtig, was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Wo soll ich eigentlich hin? Der David, der macht's auf seine Art. Nach einer Zeit in der Höhle beginnt er das, was er schon als kleiner Junge gemacht hat auf dem Feld. Er beginnt zu dichten und zu singen. Und er betet, sei mir gnädig, Gott, Vers 2. Schenk mir dein Erbarmen, denn ich flüchte mich zu dir. Im Schatten deiner Flügel berge ich mich, bis das Verderben vorbei ist. David weiß, er hat jetzt nur noch eine Chance. Er flüchtet sich zu Gott und bittet Gott ums Erbarmen und bittet Gott darum, seine Sache weiterzuführen. Er weiß nicht, wie es weitergeht. Er weiß nicht, ob Saul nicht schon längst um die Ecke kampiert und ihn findet. Er weiß nicht, ob einer seiner Männer, die bei ihm sind, ein Spion ist oder ein Verräter, der eigentlich nur da ist, um Saul im richtigen Moment Bescheid zu geben oder sogar ihn zu töten. Und David wendet sich an Gott. Gott sei du mir gnädig. Und er klagt weiter Gott sein Leid. Er schildert Gott die Situation, dass Verfolger hinter ihm her sind, dass es nicht einfach ist, dass ihm Fallstricke gelegt worden sind, dass man versucht hat, seine Integrität in Zweifel zu ziehen, dass man alles versucht hat, um ihn zu Fall zu bringen und dass er jetzt letztendlich nur noch fliehen konnte. Und auch das kommt doch oft auch in unserem Leben vor, oder? Vielleicht hast du auch schon mal so eine Situation gehabt, wo dich jemand ganz bewusst in Misskredit bringen wollte, wo dich jemand ganz bewusst angeschwärzt hat beim Chef oder bei einem Kollegen, einfach aus Eifersucht, aus Neid, aus Angst, dass man selber nicht mehr so gut dasteht, dem anderen so ein bisschen so schlecht dastehen lassen. Vielleicht auch der Ex-Ehepartner, der die Kinder haben will. David macht uns hier vor, wie wir damit umgehen können. David bringt diese Dinge zu Gott. Und er nimmt kein Blatt vor den Mund. Er sagt, mein Verfolger hat mich verhöhnt. Sie sind gierig. Ich fühle mich, als wenn das lauter Löwen um mich rum sind. Und so geht er zu Gott. Und so dürfen auch wir zu Gott gehen. Und nachdem er all das getan hat, kommt die Wende. Und das ist meine Lieblingsszene in diesem Psalm. Und ich lese nochmal Vers 8. Gott, mein Herz ist nun fest und bereit. Ich will singen und spiele dazu. Wach auf, meine Seele, Harfe und Zither, wacht auf. Ich will das Morgenrot wecken. Ich will dich preisen, Herr, unter den Völkern. David trifft eine Entscheidung. Vielleicht ist uns da der Luthertext auch eher vertrauter, dann heißt es, mein Herz ist bereit, oh Gott, mein Herz ist bereit, dass ich singe und lobe. Und ich finde es aber gerade hier in der Übersetzung spannend, dass der Übersetzer die Form gewählt hat, Gott, mein Herz ist nun fest und bereit. Man kann das hier auch übersetzen mit, mein Herz ist jetzt fest gegründet. David hat, nachdem er sich besonnen hat darauf, dass letztendlich nur Gott hier in dieser Höhle, in dieser Situation ihm helfen kann, sein Herz wieder festgemacht und sagt, ich möchte diesen Gott anbeten, egal wie die Umstände sind. Ich möchte diesem Gott all mein Lob bringen, egal wie viel Sturm und wie viel Verfolger und was sonst noch gerade hinter mir liegt. Mein Herz ist fest in Gott. Ich habe eine Grundlage und deswegen bin ich bereit, diesen Gott anzubeten. Und ich wecke meine Seele auf. Ich erinnere mich daran, dass Gott viel Gutes getan hat. Wir haben das gerade in dem Anspiel gesehen. Das fand ich ganz, ganz interessant, ja. Die Saskia hieß sie, glaube ich, ne? Ist so fixiert auf das, was sie alles nicht hat, dass sie sich gar nicht mehr daran erinnert, was sie alles hat. Und diese Aktion der großen Schwester sorgt jetzt dafür, dass ihr die Augen aufgehen. Und indem David sich an Gott wendet, mit ihm ins Gespräch kommt, erinnert er sich, dass Gott ja der Grund ist, warum er lebt und warum er auch eines Tages an seine Position kommen wird. Weil Gott es wollte und Gott wird sich kümmern. Und deswegen kann er sagen, Gott, mein Herz ist nun fest und bereit. Eine Entscheidung. Dankbarkeit. Lob als Entscheidung. Weil oft fühlen wir uns doch nicht nach Dank und nach Lob, oder? Für mir geht das zumindest ganz oft so, dass ich gerne mal dann so auf unserem Sofa sitze in Kettenhausen und alles richtig ätzend finde. Und so richtig so in mich versinke und so gar keine Lust mehr habe, jetzt auch wo das Wetter so schlecht war. Und Philipp dann sagt, hey, komm, du kannst doch jetzt mal Musik machen oder du kannst doch Sport machen oder mach doch mal irgendwas. Und ich mir denke, nein, eigentlich fühle ich mich da nicht nach und ich will das auch gar nicht gerade. Ich möchte jetzt einfach hier liegen und Netflix gucken und das reicht. Wir müssen uns entscheiden. Und neulich Abend hat er mich dann mal dazu gekriegt, dass ich mich entschieden habe. Und dann habe ich mir meine Gitarre geholt und habe einfach Musik gemacht. Und ich habe gemerkt, dass sich etwas verändert hat. Dass aus dem, boah, eigentlich will ich nur noch Netflix gucken und dann ins Bett, wurde eine total entspannte Atmosphäre und mein Herz wurde entspannt. Nicht gleich nach den ersten drei Akkorden. Das hat schon die Länge des ersten Liedes gedauert und das kann man ja strecken, so ein Lied. Aber dann merkte ich, okay, es hat sich was verändert. Wenn ich mich entscheide, egal wie es gerade um mich raus aussieht, wenn Sturm da ist, wenn draußen Regen ist und Westerwälder Regen ist echt ätzend, der geht nicht so schnell weg. Und du dich entscheidest, hey, okay, ich möchte jetzt Gott anbeten. Dann verändert sich zwar immer noch nicht das Wetter. Das Wetter war danach nicht besser. Aber mir ging es besser. Weil mein Blick nicht mehr auf mich und auf mein Gekrösel gerichtet war. Nicht mehr auf das, was ich nicht habe, sondern auf das, was ich habe mit diesem Gott. Und das erlebt David hier. Ich weiß, dass das nicht immer einfach ist. Und dass manchmal die Situationen wirklich schwer sind. Und mir ist da ein Lied von Leonard Cohen, Halleluja, ich weiß nicht, wer es von euch kennt, so eine Hilfe geworden. In diesem Lied heißt es in einer Strophe übersetzt, es ist nur ein kaltes und ein gebrochenes Halleluja. Es ist nur ein leiser Schrei in der Nacht. Aber es geht dann wieder in diesen Refrain Halleluja. Und das ist mir so wichtig geworden. Ich dachte, okay, es reicht. Selbst wenn mein Halleluja ein halbherziges, vielleicht auch ein bisschen kaputtes Halleluja ist, reicht es aus. Es reicht aus, um meine Perspektive zu ändern. Es reicht aus, wenn ich mit Tränen in den Augen und ganz leise einfach nur sage, okay Gott, ich möchte dich anbeten. Ich möchte so wie David sagen, ich bin bereit, dich anzubeten, weil meine Grundlage in dir ist und nicht in meinen Umständen. Und mich beeindruckt, dass in meiner Arbeit, ich arbeite ja jetzt knapp einen Monat für Neues Leben Südamerika und kriege regelmäßig Infos von den Kindern, von unserem Kinderheim in Argentinien. Und mich beeindruckt, dass wenn ich das Leben von manchen Kindern lese, die wirklich Schlimmes erlebt haben, die aus Familien rausgenommen worden sind, in denen sie missbraucht wurden, geschlagen wurden, die unterernährt sind, die nicht wussten, was eine Badewanne ist und was regelmäßiges Essen ist, die nachts panisch aufwachen, weil sie einfach Angst haben, dass wieder was passiert. Und dann liest du aber so den letzten Satz, der dann da drunter steht, aber seitdem dieses Kind in die Kinderstunde geht, seitdem dieses Kind Jesus kennt, hat es keine Angst mehr. Und wenn man die Videos sieht, die manchmal so kommen, ich konnte leider keins mitbringen, und man sieht, wie die Kinder dort im Abendviertel Jesus feiern, wie die Gottesdienst feiern. Die sind am Tanzen, die sind am Springen, die sind richtig fröhlich. Nicht, weil ihre Umstände so toll sind. Nicht, weil plötzlich das Wellblechdach mit den 3 Pfosten oder 4 Pfosten an den Seiten und einem Tuch drumherum plötzlich ein schönes Backsteinhaus mit Heizung und Badewanne ist. Nicht, weil sie plötzlich jeden Tag 3 Mahlzeiten bekommen. Nicht, weil plötzlich die Familie wieder da ist und alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen ist. Nein, weil sie verstanden haben, ich kann mit Jesus fröhlich sein. Jesus kann meine Umstände verändern. Und Jesus kann mir den Blick verändern. Und selbst wenn ich immer noch jeden Morgen unter einem Wellblechdach aufwache, habe ich Hoffnung, weil mein Leben jetzt mit Jesus unterwegs ist. Sie haben ein Herz, das fest geworden ist. Und erleben, und auch unsere Mitarbeiter vor Ort in Argentinien erleben jeden Tag, wie Gott seine Hoheit und seine Kraft und seine Liebe mitten im Leid zeigt. Mitten in dem Herzen von zerbrochenen Kindern Heilung schafft. Und das bewegt mich immer wieder und es beeindruckt mich immer wieder, wenn ich diese Geschichten lese, dass Jesus so eine Kraft hat, Menschen so zu verändern, dass von panischen, tief verwundeten Kindern fröhliche, lebendige, spielende Kinder werden und man, wenn man es nicht weiß, nicht merkt, dass sie diese Geschichte haben. Und wenn wir heute Erntedank feiern, und wir feiern ja auch noch Abendmahl, dann dürfen wir uns ganz bewusst daran erinnern, was unsere Grundlage ist. Weil das alles haben wir doch nur, weil Gott es uns geschenkt hat. Dass du einen Job hast und Geld verdienst, das hat Gott dir geschenkt. Das ist vielleicht kein Feld, was du bestellt hast, aber deine Arbeit ist ja das, was Gott dir gegeben hat, wo du einfach wirtschaften kannst und wo Gott dir Dinge schenkt. Dass du dir Geld von deinem Geld was kaufen kannst. Dass du hier zum Rewe oder Aldi oder Lidl gehen kannst und dort einkaufen kannst. Dass du ein Dach über deinem Kopf hast. Und letztendlich im Abendmahl, dass wir wissen, Jesus ist für uns gestorben. Er hat deine und meine Schuld genommen. Und deswegen können wir mit Hoffnung leben. Deswegen haben wir eine feste Grundlage. Und deswegen lade ich euch ein, heute einfach neu bereit zu sein, zu singen und zu spielen. Euch wieder daran zu erinnern, zu loben. Denn Gottes Gnade reicht, so weit der Himmel ist, und seine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Amen.